einige unter Ihnen, die mal aus Interesse etwas darüber hören möchten. Vielleicht sind einige da, die schon irgendwie damit konfrontiert worden sind. Vielleicht sind einige, die schon auch mit dem ganzen Themenkreis in innige Berührung gekommen sind und nun einmal vielleicht ihre Bestätigung hören möchten. Vielleicht aber auch offen sind, einmal etwas zu hören, was ein anderer sagt. Ganz gewiss kann man dieses Thema nicht an einem Abend erschöpfend behandeln. Als ich den Auftrag bekam, hierüber zu reden, da war es mir klar, das kann nur ein Fragment sein, das kann nur bruchstückhaft sein. Und darin liegt einfach auch die ganze Problematik, an einem Abend über dieses Thema zu reden. Ganz gewiss werden manche Fragen offen bleiben, die man in dieser kurzen Zeit nicht behandeln kann. Ich habe es nun ganz straff zusammengefasst. Es erfordert also eine ganze schöne Portion Konzentration zu folgen. Aber Sie sind ja hierher gekommen, nicht nur, um gesegnet zu werden, ich will das einmal so sagen, wie es viele meinen, nur berieselt zu werden. Sie sind heute Abend gekommen, um zu lernen. Und das ist das Entscheidende, dass wir einen gewissen Grund haben, in der Schrift, in dem Worte Gottes, in der Auseinandersetzung, in den geistlichen Auseinandersetzungen der heutigen Zeit. Ich möchte zunächst einmal aus dem Brief an die Korinther lesen, Kapitel 1, Vers 14. Und zwar von Vers 1. Bis 13. Strebet nach der Liebe, befleißiget euch der geistlichen Gaben, am meisten, dass ihr weissagen möget. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht ihn. Vielmehr redet er im Geist Geheimnisse. Wer aber weissagt, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr weissagtet, denn der da weissagt, ist größer, als der in Zungen redet. Es sei denn, dass er's auch auslege, auf dass die Gemeinde dadurch erbaut werde. Nun aber, liebe Brüder, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was wäre ich euch nütze? Wenn ich nicht zu euch redete Worte, entweder der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Weissagung oder der Lehre. Verhält sich's doch auch so mit den Dingen, die da tönen und doch nicht leben, es sei eine Pfeife oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was da gepfiffen und geharft wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Streit rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was geredet ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es ist mancherlei Art der Sprache in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun nicht weiß der Sprache Bedeutung, werde ich den nicht verstehen, der da redet, und der da redet, wird mich nicht verstehen. So auch ihr, da ihr euch befleißiget der geistlichen Gaben, trachtet danach, dass ihr sie reichlich habet, auf dass ihr die Gemeinde erbaut. Darum, welcher in Zungen redet, der bete, dass er's auch auslegen könne. Vielleicht noch den nächsten Vers. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist. Aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Wie soll es aber denn sein? Ich will beten im Geist und will auch verständlich beten. Ich will Psalmen singen im Geist und und will Psalmen auch verständlich singen. Wenn du aber Lob preist im Geist, wie soll der, der dabei steht und begreift es nicht, das Amen sagen auf deine Danksagung, da er doch nicht weiß, was du sagest? Du danksagest wohl fein, aber der andere wird nicht davon erbaut. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Soweit. Ich habe diesen Vortrag in zwei große Glieder geteilt. A. Das Zungenreden in urchristlicher Zeit. Ich denke, das ist wichtig zum Begreifen des heutigen Phänomens des Zungenredens, wenn wir erst einmal von der Bibel her verstehen, was war es um das biblische Zungenreden. 1. Wie war es zu Pfingsten? Auch da möchte ich einige Bibelverse lesen. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 13. Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen, und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes, und fingen an zu predigen in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es waren aber Juden zu Jerusalem wohnend, die waren gottesfürchtige Männer aus allerlei Volk, das unter dem Himmel ist. Da nun diese Stimme geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn ein jeglicher seine Sprache, darin wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter, und die wir wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadokien, in Pontus und der Landschaft Asien, Phrygien und Pamphylien, in Ägypten und der Gegend von Libyen, bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Zungen die großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden bestürzt und sprachen einer zu dem anderen: Was will das werden? Die anderen aber hatten ihren Spott und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Ohne Zweifel war es ein Sprachwunder und nicht, wie etliche meinen, ein Hörwunder. Denn wir lasen in Kapitel 2, Vers 4, und begannen zu reden in anderen Zungen oder in anderen Sprachen, gleich wie ihnen der Geist gab, auszusprechen. Darum ist es sehr selbstverständlich, dass die Zuhörer nun auch ihre Muttersprache hörten, in denen die Apostel redeten. Hier werden die großen Taten Gottes in Sprachen verkündigt, die von Zuhörern verstanden wurden. Eine Übersetzung war nicht nötig. Die Wirkung dieses Sprachenwunders bei den Zuhörern war: 1. Sie wurden bestürzt, sie entsetzten sich und wunderten sich. Diese Wirkungen bezogen sich aber nicht auf die großen Taten Gottes, sondern darauf, dass Menschen aus Galiläa diese, nämlich die großen Taten Gottes, in ihren Muttersprachen sagten. 2. Andere Zuhörer, Sie merken, ich muss schon etwas schnell sprechen, weil wir mit dem Thema sonst nicht zu Ende kommen. 2. Andere Zuhörer spotteten. Das muss nicht etwa so verstanden werden, als machten die Redner den Eindruck von Betrunkenen, wie es manche Pfingster sagen. um ihren oft unnüchternen Zustand zu rechtfertigen. In Vers 4, der in Vers 4 stehende Ausdruck apophthengistai, gerade herausreden, aussprechen, wird zwar häufig vom Reden in begeistertem Zustand gebraucht, sagt aber nicht, dass der so Redende nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Das gerade meinte Festus in Apostelgeschichte 26, Vers 24. Er sagte nämlich, Paulus, du rasest, die große Kunst macht dich rasend. Und gerade hiergegen verwehrt sich Paulus in Vers 25 mit den Worten, edler Festus, ich rase nicht, das heißt, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede, und hier gebraucht er auch das Wort apophthengomai, wahrhaftige, unvernünftige Worte. Wohl war er von dem, was er sagte, erfasst, aber er war nicht betrunken, er war nicht von Sinnen, er war ganz vernünftig. Die Zuhörer der Apostel, die spotteten, steht hier. Das heißt, sie sagten gegen ihr besseres Wissen, die sind voll süßen Weines. Etwas aber fällt auf. Zum Glauben gekommen ist niemand durch diese Verkündigung. Das Reden in Zungen rief wohl Staunen und Bestürzung hervor, aber durch das Herz drang es niemandem. Das geschah beides erst bei der Predigt des Petrus in der Muttersprache. Eines natürlich halten wir fest. Das Reden in anderen Zungen oder Sprachen zu Pfingsten war eine Wirkung des Heiligen Geistes und entsprach dem Wort des Herrn in Markus 16, Vers 17. Zweitens, das Zungenreden im Hause des Cornelius. Auch hier möchte ich einige Verse vorlesen. Kapitel 10. Man müsste das ganze Kapitel lesen, aber das würde zu lange. Ich lese nur die Verse 44 bis 48. Apostelgeschichte 10. Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten, und die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen ward. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, mag auch jemand dem Wasser wehren, dass diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir, und befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er etliche Tage da bliebe. Hier im Hause des Cornelius ereignete sich das Pfingsten der Heiden. Das heißt, nach 1. Korinther 12, Vers 13 wurden die ersten Heiden durch den einen Heiligen Geist zu dem einen Leibe Christi, das ist seine Gemeinde, hineingetauft, in den Leib hineingetauft. Zum Zeichen ihrer Geistestaufe redeten sie in Zungen. Dass die Juden auch hörten, dass die Heiden Gott hochpriesen, kann verschiedene Ursachen haben. Erstens, das Zungenreden wurde ausgelegt. Zweitens, wäre eine Möglichkeit, dass einer der im Zungenredenden auch in Aramäisch gesprochen hätte. Aber beides wird nicht erwähnt. Und ich möchte annehmen, wenn es so gewesen wäre, dann wäre es erwähnt. Die dritte Möglichkeit: einige von ihnen redeten prophetisch, so wie wir es gleich in Apostelgeschichte 19 lesen. Wenn wir in der Bibel das Wort Weissagen oder Weissagung lesen, dann steht im Urtext immer nur Prophetie. Darum gebrauche ich heute Abend weniger das Wort Weissagen oder Weissagung, sondern immer das Wort Prophetie. Und prophetisch reden ist ja ein Reden gewirkt durch den Heiligen Geist in der Muttersprache. Und wenn dort neben dem Reden in Zungen auch noch einige in einer Fremden, in der Muttersprache redeten, geleitet durch den Heiligen Geist, dann konnten es auch die Juden verstehen. Drittens, das Zungenreden in Ephesus, nach Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Gewiss kann man zu all den Stellen noch viel mehr sagen, aber wir würden nicht zu Ende kommen. Ich lese hier Ephesus, Apostelgeschichte 19, 1 bis 7. Es geschah aber, als Apollos zu Korinth war, dass Paulus durchwanderte das obere Land und kam nach Ephesus und fand etliche Jünger. Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass ein Heiliger Geist ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr dann getauft? Sie sprachen: Auf des Johannes Taufe. Paulus aber sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen sollte. Das ist an Jesus. Da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa 12 Männer. Hier sind es Juden, die entweder durch Apollos an den Herrn Jesus gläubig geworden waren, aber nach dem damaligen Erkenntnisstand des Apollos von diesem nur mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Oder es waren Juden, die noch von Johannes dem Täufer selbst getauft wurden. Darum empfingen sie bei der Taufe auch nicht den Heiligen Geist, auch nicht bei dem Gläubigwerden. Erst nachdem sie durch Paulus über die Jesustaufe unterrichtet wurden und diese dann durch Paulus empfangen hatten, wurden sie unter Handauflegung mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in Zungen und weissagten. Auch hier wird er sich mit der Zungenrede verhalten haben, wie bei den Heiden im Hause des Cornelius. Niemand verstand sie. Aber in beiden Fällen war es für die anwesenden Juden ein Zeichen, dass jene den Heiligen Geist empfangen hatten. Hier wird das prophetische Reden besonders erwähnt. Das sind die Stellen, die in der Apostelgeschichte vom Zungenreden berichten. Was uns in besonderer Weise interessiert, ist nun das Zungenreden nach 1. Korinther 12 bis 14. Ich habe schon eben einige Verse aus dem Kapitel 14 vorgelesen. In 1. Korinther 14 werden unterschieden: A, das Reden, B, das Beten, C, das Singen und D, das Segnen in Zungen. A. Das Reden in Zungen wird am meisten behandelt. Erstens. Vom Reden in Zungen ohne Auslegung sagt Paulus in den Versen 6 bis 11, die wir gerade gehört haben, noch einmal in Vers 19: Aber ich will in der Gemeinde lieber 5 Worte reden mit verständlichem Sinn, auf dass ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in Zungen. Vom Reden in Zungen ohne Auslegung sagt Paulus, sie ist der Gemeinde nichts nütze. Fremde würden sagen, die Gemeindeglieder wären von Sinnen, in Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkäme an einem Ort und redeten alle in Zungen, es käme aber hinein Unkundige oder Ungläubige, würden sie nicht sagen, ihr wäret von Sinnen? Im Privatgebrauch aber wurde der in Zungen Redende selbst erbaut und gesegnet. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Vers 4a und Vers 18, Paulus sagt, ich rede viel, danke meinem Gott, dass ich viel mehr in Zungen rede als ihr alle. Zweitens, ganz anders verhält es sich mit dem Reden in Zungen mit Auslegung. Sie ist der Prophetie gleich. Ja, sie ist im Wesen Prophetie. Wenn Paulus in Vers 5 sagte, wer in Zungen redet, ist höher als der, wer weiß sagt, ist größer als wer in Zungen redet, dann fügt er hinzu, es sei denn, dass er auch auslege. In dem Augenblick also, wo die Zungenrede ausgelegt wurde, da war sie der Prophetie gleich. Dadurch wurde die Gemeinde erbaut. In Vers 2 heißt es, der in Zungen redet, redet Geheimnisse. Und das gerade ist das Wesen der Prophetie. Drittens, in Johannes 16, 12 bis 13 sagt der Herr, dass der Heilige Geist den Jüngern das offenbaren wird, was er, der Herr, zu der Zeit ihnen noch nicht sagen konnte, weil sie es nicht ertragen oder begreifen könnten. Und der Herr hatte ihnen schon manches gesagt, was ihr damaliges Verstehen überstieg. Zum Beispiel in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens und mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut der rechte Trank und vieles andere mehr. In den Schriften des Neuen Testamentes finden wir Aussagen über die Person Jesu Christi und über den Heilsratschluss Gottes, die wir in den Evangelien, in den Reden Jesu, nicht finden. Das hatte der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, den Schreibern des Neuen Testamentes geoffenbart. Paulus nennt das Geheimnisse. Diese Geheimnisse, aus denen ja das ganze Evangelium besteht, hat Paulus empfangen. Durch Offenbarung Jesu Christi. Galater 1, 11 bis 12. Ich habe es von dem Herrn empfangen. 1. Korinther 11, 23. Dieses sagen wir euch als ein Wort des Herrn. 1. Thessalonicher 4, 15. Ihr habt das Wort göttlicher Predigt, als ihr es von uns empfinget, nicht aufgenommen als Menschenwort, sondern wie es das in Wahrheit ist, als Gottes Wort. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Paulus wusste, dass er es von Gott empfangen hatte. Er war so sicher, dass er sagen konnte, wer ein ander Evangelium verkündigt als das, was wir verkündigt haben, der sei verflucht. Auch Johannes war im Geist, als er auf Patmos die Offenbarung Jesu Christi empfing. In 1. Korinther 14, Vers 2, sagt Paulus nicht nur von sich selbst, dass er Geheimnisse empfangen hat, sondern weitet das aus auf die Redner in Zungen. Paulus und die anderen Apostel, die Gemeinden gründeten, blieben in der Regel nur kurze Zeit an einem Orte. In dieser Zeit konnten sie die zum Glauben gekommenen Heiden und Juden nicht in alle Geheimnisse einweihen. Dieser Mangel wurde erstattet durch den Gabendienst, insbesondere durch die Prophetie, die ja auch in der Zungenrede enthalten war. So redete zum Beispiel einer in einer fremden Sprache von dem Geheimnis der Entrückung. Ein anderer, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leibe gehören und Mitgenossen der Verheißung in Jesu Christi sind durch das Evangelium. Epheser 3, Vers 6. Ein anderer von dem Geheimnis, dass Christus in uns ist. Kolosser 1, 27. Und andere ein anderes Geheimnis. Wenn dieses alles nicht in die Muttersprache übersetzt wurde, blieb es der Gemeinde verborgen, konnte sie also nicht erbauen und bessern. Der Redner redete das nur vor Gott. Vers 2 steht, er redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Aber Geheimnisse. Wenn es aber ausgelegt wurde, empfing die Gemeinde Erbauung. Vers 5. Darum sollte der Zungenredner entweder beten, ihm möchte auch die Auslegung geschenkt werden, oder er darf nur in Zungen reden, wenn ein anderer Ausleger anwesend ist. Zungenrede ist also durchaus nicht nur Anbetung, wie es etliche aus Vers 2 irrtümlich zu entnehmen meinen. B. In Zungen beten kommt nur in Vers 14 und in umschriebener Form in Vers 15 vor. Im Geiste beten. Da steht, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist. Aber was ich im Sinn habe, bleibt ohne Frucht. Oder mein Sinn, meine Vernunft bleibt ohne Frucht. Wie soll es denn sein? Ich will beten im Geist und will auch verständlich beten. Wenn es hier steht, ich will beten im Geist, und will auch verständlich beten, dann ist es klar, dass dieses Beten im Geist das Zungenreden war. Denn es verstand ja niemand, wenn es nicht ausgelegt wurde. In diesen beiden Versen kommt also Zungenbeten vor. Paulus sagt, mein Geist betet, aber meine Vernunft bleibt ohne Frucht, ist unfruchtbar, hat keinen Gewinn. Das sollte nicht sagen, dass es völlig nutzlos war, sagt doch Paulus in Vers 15, ich will beten im Geist. Fügt aber gleich hinzu, damit dem Zungengebet keine magische Bedeutung zugemessen wird, ich will aber auch beten mit der Vernunft. C. Im Geist singen meint gewiss wie auch beten im Geist, im selben Vers, das Singen in einer fremden Sprache, bei dem der Verstand nicht beteiligt ist. Beides, beten und singen in Zungen, muss bei den Korinthern eine besondere Bedeutung gehabt haben, als überaus geistlich. Diese falsche Wertschätzung will Paulus korrigieren. Es soll nicht die Meinung entstehen, als wenn Beten und Singen in der Vernunft weniger geistlich wäre und der Heilige Geist dabei weniger wirkte. Es gab ein Reden in Zungen, ein Beten in Zungen, ein Singen in Zungen und D, in der revidierten Luther-Übersetzung steht in Vers 16, wenn du Lob preist im Geist. In diesem Sinne wird es auch allgemein übersetzt. Luther übersetzte, wenn du aber segnest im Geist, wie soll der, der an des Laien statt steht, Amen sagen auf deine Danksagung? Wörtlich, der den Platz des Laien ausfüllt. Das Wort, das in der alten und neuen Übersetzung unterschiedlich übersetzt wird, heißt eulogein und bedeutet loben, preisen, danken, aber auch segnen und glücklich machen. Dem Worte nach sind also beide Übersetzungen möglich. Es kommt nur darauf an, wie der Übersetzer das Wort im Zusammenhang, im Kontext versteht. Eine anschauliche Stelle befindet sich in Epheser 1, Vers 3. Da steht, gelobt, da ist das Wort eulogetos, sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet, hier eulogesen, hat mit allerlei geistlichem Segen Eulogia. Hier wird dasselbe Wort sinngemäß richtig übersetzt, einmal mit gelobt und das andere Mal mit gesegnet. Ist verständlich, dass wir Gott nicht segnen, Gott loben wir, aber er hat uns gesegnet und beide Male wird dasselbe Wort gebraucht. Welchen Sinn hat nun dieses Wort in 1. Korinther 14, Vers 16? Einer redet im Geist und ein anderer nimmt oder andere nehmen den Platz des Laien ein. Von daher liegt es nahe, an eine Segnung zu denken, wie es die alte Luther-Übersetzung sagt. Eine Segnung ist ein Zuspruch von Gott her. Etwa in der Art, wie es heute nach dem Gottesdienst allgemein üblich ist. Daraus folgert, dass auch dieses Reden in Zungen, worum es sich ja hier augenscheinlich handelt, nicht nur eine Anbetung ist, wenn diese auch in der Segnung enthalten ist. Aus alledem geht hervor, dass die Gabe der Zunge kein Lallen oder Stammeln oder ein Kauderwelsch ist, sondern eine klarere, artikulierte Sprache. Außerdem bedeutet sie schon eine Bereicherung für den, der sie besaß. Vers 4 und Vers 18. Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Nun wollen wir etwas über die Bedeutung des Zungenredens hören. Das war also das Zungenreden nach 1. Korinther 12 bis 14. Auch hier habe ich noch nicht alles erwähnt, aber das möge genügen. Dann die Bedeutung des Zungenredens. In 1. Korinther 14, 20 bis 23 beantwortet Paulus die Frage nach dem Sinn des Zungenredens mit der Feststellung, sie ist ein Zeichen für die Ungläubigen, das nicht zum Glauben führt. Ich lese einmal 20 bis 23. Liebe Brüder, werdet nicht Kinder, wenn es zu verstehen gilt. Wenn es aber etwas Böses gilt, dann seid wie Kinder. Im Verstehen aber seid vollkommen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Zungen und mit anderen Lippen reden zu diesem Volk, und sie werden mich auch so nicht hören, spricht der Herr. Darum dient die Zungenrede zum Zeichen, nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht den Ungläubigen, sondern den Gläubigen. Noch einmal. Paulus beantwortet die Frage nach dem Sinn des Zungenredens mit der Feststellung, sie ist ein Zeichen für die Ungläubigen, das nicht zum Glauben führt. Und sie werden auch so nicht hören, spricht der Herr, Vers 21. Paulus bezieht sich auf Jesaja 28, 7 bis 13. Ich will das hier nach der revidierten Luther-Übersetzung lesen. Da steht, aber auch diese sind vom Wein toll geworden und taumeln von starkem Getränk. Priester und Propheten sind toll von starkem Getränk, sind vom Wein verwirrt. Sie taumeln von starkem Getränk, sie sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Wen, sagen sie, will der denn Erkenntnis lehren, wem will er Offenbarung zu verstehen geben? Denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die von der Brust abgesetzt sind? Tavla taf, tavla taf, kavla kaf, kavla kaf. Hier ein wenig, da ein wenig. Jawohl, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, schaffet Ruhe dem Müden, und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Darum soll so auch des Herrn Wort an sie ergehen. Zavla taf, zavla taf, kavla kaf, kavla kaf. Hier ein wenig, da ein wenig, dass sie hingehen und rücklings fallen, zerbrochen, verstrickt und gefangen werden. Als Anmerkung steht hier, die Worte, die das Lallen der Trunkenen nachahmen und nicht übersetzt werden können, sollen die Redeweise der Propheten verspotten. Gemeint, den vom Wein betrunkenen Propheten und Priestern und dem ganzen Volk, das denen blindlings glaubte, wird gesagt, Gott wird auch einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge zu ihnen reden. Gemeint ist als nahe Erfüllung die Eroberung Jerusalems durch die Chaldäer. Da redete ein fremdes Volk mit fremden Sprachen zu ihnen. Das war die Erfüllung des Zeichens. Da hätten sie erkennen müssen, als die Propheten in ihrer Muttersprache zu ihnen redeten, im Auftrage Gottes, horchten sie nicht. Nun redet Gott durch ein fremdes Volk mit fremden Sprachen zu ihnen. Gemeint ist als nahe Erfüllung die Eroberung Judäas und Jerusalems durch die Chaldäer. Die Juden gehorchten nicht der Aufforderung der Chaldäer, sich zu ergeben. Und als Jerusalem erobert war, war es zu spät. Die ferne Erfüllung der Prophetie ist Pfingsten. Wieder redet Gott zu den Juden mit fremden Zungen. Dieses Mal aber nicht als Zeichen des Gerichtes, sondern der Gnade. Aber auch diesmal kommt durch das Zungenreden niemand zum Glauben, sondern erst durch die Predigt des Petrus in der Muttersprache, die ja auch von allen Juden verstanden wurde, die von außerhalb gekommen waren. Bei den anderen Berichten der Apostelgeschichte über Zungenrede war diese ein Zeichen für die anwesenden Juden, dass die Heiden bzw. Johannes Jünger den Heiligen Geist empfangen hatten. Es war also ein Zeichen. Insgesamt war das Zungenreden ein von Gott gesetztes Zeichen, das eine neue Heilszeit begonnen hatte. Ein Zeichen, das fleischliche Christen und Kindlein im Glauben, wie es die Korinther waren, zum Wesen des Christseins, ja zur Hauptsache erhoben. Bei Zeichen besteht die Gefahr, dass sie nachgeahmt werden. Dann haben sie ihre richtungsweisende Bedeutung verloren. Wenn an einer Straßenkreuzung neben dem einen echten noch zwei falsche Wegweiser stehen, die dem echten gleichen, nutzt auch der echte nichts mehr. So hat Satan die beiden urchristlichen Zeichen der Zunge und der Prophetie verfälscht und viele dadurch in die Irre geleitet. Dank aber sei unserem Gott, er hat uns ein anderes, untrügliches Zeichen gegeben. Und damit sind wir bei dem zweiten Teil. B. Das Zungenreden heute. Es ist kaum möglich, über das Zungenreden heute zu sprechen, gesondert von Prophetie und Erkenntnis. Diese drei Gaben bilden eine geistliche Einheit. Darum will ich noch kurz etwas über die Gaben der Erkenntnis und der Prophetie sagen. In 1. Korinther 13, 9 bis 10 steht, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Der Begriff, der in den beiden Versen mit Stückwerk übersetzt wird, kommt auch in Kapitel 12, Vers 27 vor. Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. Ein jeglicher nach seinem Teil ist derselbe Ausdruck, wie hier in den anderen Versen mit Stückwerk übersetzt wird. Ekmeros. Daraus wird klar, Stückwerk meint ein Teil vom Ganzen, wie ja auch ein Glied ein Teil vom ganzen Leibe ist. Aber als solches vollkommen. Paulus sagt in Vers 9, denn in Kapitel 13, Vers 9, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Das heißt also, denn wir erkennen einen Teil vom Ganzen. Durch Offenbarungen erhielt er die Erkenntnis über die Herrlichkeit Jesu Christi, über die Größe seiner Erlösung, ja, über den Heilsplan Gottes. Seine Erkenntnisse waren richtig. Er konnte sogar sagen in Galater 1, 8 bis 9, wenn euch jemand ein anderes Evangelium predigt, als wir es euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und doch wusste Paulus, dass sein Geist zu begrenzt war, die ganze Fülle des Heilsplanes Gottes zu fassen. Darum sagte er auch, unser Erkennen ist Stückwerk. Wenn er sagt unser, dann meint er damit sich selbst und alle anderen Apostel und Propheten. Und tatsächlich finden wir bei Paulus Erkenntnisse, die wir weder bei Johannes noch bei einem anderen Schreiber finden. Wiederum finden wir in dem Hebräerbrief Aussagen, die wir weder bei Paulus noch bei Johannes finden und so fort. Er wusste aber, Gott will seiner Gemeinde die ganze Fülle seiner Erkenntnis schenken. Und weil Paulus ein Prophet war, sagte er, das Stückwerk, die teilweise Verkündigung des Heilsplanes Gottes, hört einmal auf und das Vollkommene wird kommen. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk, das Reden von Teilen des Evangeliums, von Teilen der Erkenntnis und so weiter aufhören. Vers 10. Das Wort, das hier in der Regel mit das Vollkommene übersetzt wird, hat mehrfache Bedeutung. Und auch hier liegt es wieder an dem Verständnis des Bibelübersetzers, welches deutsche Wort er wählt. Es folgt eine Auswahl der möglichen Übersetzungen des Wortes Teleios. Vollendet, sich erfüllend, vollständig, vollkommen, vollzählig, endgültig und noch andere, die hier aber nicht in Betracht kommen. Vor dem Adjektiv Teleios steht der Artikel to, das. Das meint also das Vollkommene, das Vollständige, Endgültige, Vollzählige und so weiter. In Vers 10 will Paulus doch offensichtlich einen Gegensatz herausstellen. Dem Stückwerk, dem Teil vom Ganzen, stellt er das Gegenteil gegenüber. Und das Gegenteil vom Teil vom Ganzen ist doch das Ganze selbst. Der Gegensatz von einzelnen Erkenntnis ist das Vollständige, Vollzählige aller Erkenntnisse. Hätte Luther statt Stückwerk korrekter Bruchteile oder Ähnliches übersetzt, hätte er wahrscheinlich statt das Vollkommene das Ganze oder die Zusammenfassung oder dergleichen übersetzt. Nun aber klingt in den Ohren aller späteren Übersetzer sein das Vollkommene nach. Und das Vollkommene hat nun einmal bei uns die Bedeutung des Eschatologischen, des Letzten, Letztendzeitlichen, ja sogar des Jenseitigen, obwohl im Neuen Testament dieses Wort auch für das Diesseitige gebraucht wird, nicht nur für das Jenseitige. Ein treffendes Beispiel bietet die Bruns-Übersetzung. Da steht nämlich in Vers 9, denn nur Teile der Wahrheit in Klammern erkennen wir, nur Bruchteile können wir weissagend verkündigen. Soweit ist es korrekt übersetzt. Aber nun kommt die Inkonsequenz. Wenn aber das Vollkommene in die Erscheinung tritt, dann sind alle Teilwahrheiten überwunden. Hier liegt wieder das Vollkommene in dem Ohr des Bruns. Korrekter wäre ja nun als Gegensatz zu den Bruchteilen und Teilen gesagt, wenn aber die Zusammenfassung, wenn das Ganze kommen würde, aller Einzelerkenntnisse. In 1. Korinther 13, Vers 8 steht, die Liebe höret nimmer auf, wo doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Dass Prophetie und Erkenntnis als Gaben der Offenbarung aufgehört haben, haben wir nach 9 bis 10 gesehen. Diese Erkenntnis war für mich eine Befreiung. Ich selbst war Pfingstprediger, mit dem ganzen Lehrgut der Pfingster vertraut. Viele Christen habe ich überzeugt von der sogenannten Pfingstwahrheit betreff Geistestaufe, Zungenrede, Auslegung und Weissagung, Prophetie, einschließlich Visionen. Außer Visionen habe ich selbst alle sogenannten Gaben besessen. Noch viel spannender und interessanter wäre, was ich über die Gabe der Prophetie und der Erkenntnis zu sagen hätte und auch erlebt habe, als über die Zunge. Ich wage es zu sagen, Es gibt gewiss nicht viele Menschen, die so hinter die Kulissen dieses Phänomens geschaut haben wie ich. Es hat Jahre ungeheuren Kampfes gekostet, bis Gott mich Stück um Stück herausführen konnte. Ich habe graue Haare dabei bekommen. Ich bin umgetrieben worden vor Angst, sich gegen den Heiligen Geist zu versündigen. Dann wurde ich wieder mit Erlebnissen konfrontiert, die so wunderbar und echt erschienen, dass es wirklich an Vermessenheit und Verworfenheit zu grenzen schien, diese als nicht durch den Geist Gottes gewirkt zu bezeichnen. Nun könnte ich nicht morgen früh reden. Kann ich aber nicht. Ich wollte über das Zungenreden sprechen. Ich selber habe Weissagungen abgegeben, die wörtlich so eingetroffen sind, habe unter Inspiration geredet und Verborgenes geoffenbart, sowohl aus der Gegenwart als Zukunft. Ich habe die Auslegung der Zunge gehabt, sowohl für mich als auch für andere. Über viele Jahre hinweg erstreckte sich der Prozess des Erkennens, dass das alles nicht durch den Heiligen Geist gewirkt war. Und zwar sowohl bei den anderen als auch bei mir. Damals kam ich in eine schwere Glaubenskrise. Als ich dann aber von der Schrift her erkannte, dass nicht nur 1. Korinther 13 und nicht nur von 1. Korinther 13 her, dass Prophetie und Erkenntnis aufgehört haben, war es für mich eine Befreiung und zugleich eine Bestätigung dessen, was ich schon selbst erkannt hatte. Aber in Vers 8 werden nicht nur Prophetie und Erkenntnis genannt, dass sie aufhören, sondern auch die Zungen. Und das machte mir zu schaffen. Von meiner Zunge war ich noch zutiefst überzeugt, dass sie echt war. Durch sie meinte ich in vollkommener Weise Gott loben zu können, wenn mein Herz voll Lob und Anbetung war und ich nicht die rechten Worte fand, es auszusprechen. Durch sie meinte ich auch, in rechter Fürbitte für andere eintreten zu können. Dachte ich doch, jetzt legt der Heilige Geist mir die Worte in den Mund, die gerade für den anderen zutreffend und richtig sind. Außerdem fühlte ich mich bei und nach dem Gebrauch der Zunge sehr erquickt, beglückt und gestärkt. Dazu habe ich viele wunderbare Zeugnisse gehört über das Zungenreden. Ich kann sie auch nicht alle mehr aufzählen. Da berichtete mir eine Schwester, eine Pfingsterin. Sie bekam eines Morgens den Auftrag, nicht in ihre Gemeinde, sondern in die Kirche zu gehen und sich vorne in die erste Bank zu setzen. Und damit einmal bekam sie den Drang, in einer fremden Sprache zu reden. Tat das auch laut. Während sie dort in der Kirche in einer fremden Sprache redet, dreht sich der Pfarrer um, kommt nach vorne und hört. Nachdem sie beendet hatte, fragt er die Frau, sagen Sie, wissen Sie, was Sie gesagt haben? Nein, sagt die Frau. Und dann sagt der Pfarrer zu der Gemeinde, diese Frau hat gerade in einwandfreiem Latein mir Antwort gegeben auf Fragen, die ich seit langer Zeit vor Gott bewegt habe. Ein anderes Beispiel. Ein Arzt lebt in Ehebruch. Seine Frau gehörte einer Pfingstgemeinde an. Eines Tages holt er sie von der Versammlung ab, tritt hinein in den Versammlungsraum, von hinten kam bei der Tür, und während er hineintritt in den Versammlungsraum, ungesehen, da fängt eine Frau an, in einer fremden Sprache zu reden. Und zwar in Latein und sagt dem Arzt alle seine Sünden. Ich habe die Anschrift selbst bei mir, von denen, die das passiert sind. Der Mann fällt auf sein Angesicht im Gang und bekennt und tut Buße, geht hin zu seiner Frau und bittet um Entschuldigung. Und die Frau sagt, ach Mann, das wusste ich doch. Darum gerade bin ich hierher gekommen, um mir immer neue Kraft zu holen. Und dann fragt er jene Frau, woher sie denn so gut Latein könnte. Sie hat nie Latein gekannt. Sie war eine einfache Hausangestellte. Solche Fälle, die können einen schon fragend machen. Man kann fragen, hat denn der Teufel ein Interesse daran, den Menschen ihre Sünden zu offenbaren? Hat der Teufel denn ein Interesse daran, dass Menschen Buße tun und sich bekehren? Ich habe von Fällen gehört, wo ein Missionar in einer Versammlung die Sprache seines Stammes hörte, in der Gott gepriesen wurde. Vieles andere mehr. Aber natürlich habe ich auch andere Fälle gehört, wo so einer in die Versammlung hineinkam, der die Sprache kannte und musste hören, wie der Zungenredner in jener Sprache fürchterlich fluchte oder manchmal auch ganz allgemeine Dinge sagte. Nun, das wusste ich alles. Ich bitte um Entschuldigung um einen Ausdruck, den ich jetzt gebrauche. Aber das kann doch einen echten Pfingster nicht erschüttern. Wissen doch alle leitenden Pfingster, wie viel Unechtes und Falsches es auf allen Gebieten gibt, bei der Prophetie, Zunge und Auslegung. Da muss man eben prüfen. Ich kann euch sagen, ich habe gehört, wie ein Prophet den anderen verflucht hat. Wie ein Prophet dem anderen gesagt hat, die Gaben sind falsch von dem anderen. Ich habe gehört, wie Propheten sich gestritten haben, ob jene oder diese Gabe echt war. Wie soll denn der Einfache in der Gemeinde erkennen, was echt und unecht ist? Ich war überzeugt, die Gabe war echt, die Zunge war echt, ich liebte sie. Ich meinte, ich hätte durch sie so viele Segnungen empfangen. Nur eines machte mir zu schaffen, nämlich die Auslegung der Zunge. Dass die nicht echt war, habe ich im Laufe der Zeit erkannt. Wie auch die sogenannte Weissagung. Wie es dazu kam, kann ich jetzt nicht sagen, ist nämlich schon gleich 9:05. Obwohl ich mir sagte, dass es ein echtes Zungenreden gibt, muss es auch eine echte Auslegung geben. Ich aber überführt war, dass es die eben nicht mehr gab, hielt ich doch am Zungenreden fest. Dann sagte ich mir, wenn wirklich nach 1. Korinther 13, 8 bis 10 das Zungenreden aufgehört hat, dann müssen alle Aussagen darüber im 14. Kapitel in den übrigen Schriften ihre Erfüllung gefunden haben. Noch einmal, dann sagte ich mir, wenn wirklich nach 1. Korinther 13, 8 bis 10 das Zungenreden aufgehört hat, dann müssen alle Aussagen darüber im 14. Kapitel in den übrigen Schriften ihre Erfüllung gefunden haben. Denn der Heilige Geist muss doch damals schon an uns gedacht und für unsere Zeit eine Antwort in der Bibel gegeben haben. Ich betete also, der Herr möge mir aus seinem Wort Antwort geben, ob es heute noch göttliches Zungenreden gibt. Und er gab sie mir. Wir denken an jene Wahrsagermacht in Philippi. Sie rief, das sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Rettung zeigen. Hat denn der Teufel Interesse daran, dass Menschen den Weg der Rettung finden? Wir denken an die Zeit des Herrn Jesu. Da sagten die Dämonen auch, du bist Gottes Sohn. Sie bekannten ihn. Sie machten ihn publik. Und der Herr Jesus verbot es ihnen. Und Paulus trieb den Wahrsagergeist aus. Ich kann nicht mehr erzählen, dann würde es zu lange dauern, von den Erfahrungen, wo man überrascht war von der scheinbar so Göttlichkeit dieser Gaben. Und dann hinterher über den Pferdefuß. In seinem, nun kommt, Gott gab mir die Antwort aus seinem Wort heraus. Erstens, in seinem letzten Brief schreibt Paulus in 2. Timotheus 3, 16 bis 17, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Zwar meint Paulus hier die Schriften des Alten Testamentes, Er wusste ja noch nicht, dass einmal auch ein Teil seiner Briefe Bestandteil der Heiligen Schrift würden. Für uns aber gilt die ganze Bibel. Damals musste Gott ja noch durch außerordentliche Gaben seine Gedanken kundtun. Und wir wissen, wie viele falsche Apostel und Propheten durch ihre Offenbarungen und Lehren den Heilsplan Gottes verdunkeln und zunichte machen wollten. Gerade darum hat Gott uns sein Wort niederschreiben lassen, damit wir es nun haben als einen festen Grund und als helles Licht. Darum sind es nicht nur Prophetien, Offenbarungen, Visionen, Träume, Zungenreden und Auslegungen, sondern nun ist es sein Wort, das uns zur Lehre, Überführung, die neue Übersetzung sagt Überführung von Schuld, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit dient, damit wir vollkommen würden, zu allem guten Werk geschickt. Das, was früher Aufgabe der Gaben war, ist nun Aufgabe der Schrift. Zweitens, in 1. Korinther 14, Vers 2 steht, der Zungenredner redet im Geist Geheimnisse. Was das meint, haben wir schon früher beschrieben. Und alle diese Geheimnisse sind uns nun geoffenbart und niedergeschrieben in dem Neuen Testament. Es ist interessant zu lesen, wie oft Paulus von Geheimnissen redet, die aber nun für alle offenbart sind. Nun bedarf es nicht mehr des Umweges über Zunge und Auslegung, sondern der Heilige Geist schließt sie uns in der Schrift auf. Wieder eine Erfüllung der Bedeutung des Zungenredens. Der Zungenredner redet im Geist Geheimnisse. Nun haben wir die Geheimnisse geoffenbart in der Bibel. Drittens, auch über die Bedeutung des Zungenredens als Zeichen haben wir schon geredet. Wir finden in fast allen Religionen das Phänomen des Zungenredens. Ob es das auch schon zu Pfingsten und kurz danach gab, ist, so viel ich weiß, nicht bewiesen worden, wenn es auch einige annehmen. Das Lallen der Priesterinnen von Delphi, Pythia gemeint, kann keiner als echte Sprache bezeichnen. Das heißt, wahrscheinlich hat es Zungenreden, das Reden einer echten, klaren Sprache, erst von Pfingsten angegeben. Eine Sprache, die keiner verstand. Das Zungenreden als Zeichen, das haben wir gehört. Aber jetzt finden wir überall das Phänomen des Zungenredens, in fast allen Religionen. Auch im natürlich-menschlichen Bereich kommt das Reden in einer fremden, ungelernten Sprache vor. Und zwar in Grenzsituationen. So erzählte mir ein Prediger, dass seine Schwester in einer Narkose bei einer Operation fließend Französisch gesprochen hat, obwohl sie es nie gelernt hatte und nie in Frankreich gewesen war. Von solchen Fällen habe ich öfter gelesen. Wie dieses Reden in anderen Sprachen zu erklären ist, weiß ich nicht. Jedenfalls ist es nicht durch den Heiligen Geist gewirkt. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch kann man ab und zu an begrenzten Orten ein Vorkommen des Zungenredens, verbunden mit Weissagen und Visionen, oft auch von Engeln, sogar von Jesus selber, feststellen. Aber wo es aufbrach, entstanden entweder ihre Lehren oder diese Bewegungen nahmen ein schlimmes Ende. Man kann das in der Kirchengeschichte verfolgen. Damit war es dann auch wieder mit diesen Gaben in Anführungsstrichen vorbei. Anders aber verhält es sich mit der gegenwärtigen Pfingst- und charismatischen Bewegung. Über Ursprung und Entwicklung will ich nicht reden. Das kann man in guten Büchern nachlesen. So wie ich das sehe, wird diese Bewegung andauern und größer werden, bis der Herr kommen wird. Sie wird, nach ihrer Entwicklung in der letzten Zeit zu schließen, einmal ein Pfeiler sein, auf dem die Weltkirche ruhen wird. Man braucht nur zu denken an die großen ökumenischen Kongresse damals über den Heiligen Geist in Jerusalem, Man braucht nur an die Verbrüderungsbewegungen denken zwischen alter Pfingstbewegung und katholisch-charismatischer Bewegung. Da merken wir, auf dem Gebiet, da finden sich auch die entgegengesetzten Leute. Ich habe einen Vortrag zu Hause, ich kann ihn nicht lesen natürlich, das wurde mir so erschreckend deutlich, wie gerade die katholischen Charismatiker durch diese Gabe, die sie empfangen haben, die Maria noch mehr liebten als vorher, noch mehr verehrten als Mutter Gottes, dass sie einen größeren Zug zur Eucharistie haben, dass diese Menschen eine der leitenden Charismatiker der Katholiken hat einmal die Maria fast als Personifizierung des Heiligen Geistes bezeichnet. Das alles wurde auf einer Pfingstkonferenz von einem leitenden Pfingstbruder vorgetragen. Natürlich sagte er, da schaltet unser Verstand aus. Aber das Erschütternde, wo mein Verstand ausschaltet, ist, dass der dann sagte, aber eines haben wir festgestellt, zwischen den katholischen Charismatikern und uns. Es ist derselbe Heilige Geist. Ich kann wohl sagen, es ist derselbe Geist, aber nicht der Heilige Geist. Darum habe ich gerade gesagt, nach der jetzigen Entwicklung zu schließen, nehme ich an, dass einmal diese charismatische und Pfingstbewegung ein Pfeiler sein wird, auf dem die Weltkirche ruhen wird. Ich kann nur sagen, in dieser Bewegung wird scheinbar alles Sehnen eines Gotteskindes gestillt. Eine ungeheure Faszination bezaubert alle, die ihr verfallen. Unheimlich ist es, wie sie sich ausbreitet. Vor etwa 3 Jahren begannen in einem katholischen Kloster die Nonnen in Zungen zu reden. Sie hatten nie Kontakt mit Pfingstern gehabt. Und ein mir bekannter Pfingstprediger wurde dann von ihnen gerufen und der hat sie dann in dieses Gebiet eingeführt. Wie kommt das? Ein mir bekannter Herr war im CVJM zum Glauben gekommen. Voller Freude fuhr er dann abends von den Stunden nach Hause auf dem Fahrrad, sang seine Lieder und lernt unterwegs Bibelverse auswendig. Und eines Abends fängt er in einer fremden Sprache an zu reden. Er ist erschrocken, er kennt das noch gar nicht. Später, als er dann mit der Pfingstbewegung in Verbindung kam, dann hörte er, das ist Zungenreden. Als er mir das so erzählte, da wusste ich erst nicht, was ich dazu sagen sollte. Ohne Kontakt mit Pfingstern, ein gläubig gewordener junger Mann fängt an, in Zungen zu reden. Aber dann erzählte er weiter. Einige kurze Zeit später lernte er ein Mädchen kennen und nun war er ja fromm geworden. Nun betete er, lieber Herr Jesus, sollte ich dieses Mädchen heiraten? Eines Abends kniet er, betet und hat eine Vision. Er sieht, dass die Wohnung jenes Mädchens, sieht die Mutter des Mädchens aus der Schlafzimmertür herauskommen, die Hände ringend, und sieht an der Mutter vorbei das Bett, und in dem Bett liegt das Mädchen mit einem anderen Jungen. Da war ihm klar, das Mädchen ist nichts für mich. Das hat sich später bewahrheitet. Als ich das hörte, da wusste ich, was los war. Denn diese Vision ist zu deutlich Hellseherei. Vor allem wusste ich auch, dass sein eigener Vater die Gabe der Hellseherei hat. Wenn ich euch über die Gabe der Hellseherei sagen wollte, da könnte ich auch nicht enden. So ist also über diese vererbte Gabe der Hellseherei auch der Zungengeist auf ihn gekommen. Später hat der junge Mann tolle Visionen gehabt, Botschaften gehabt, Weissagungen gehabt. Ich habe in der damaligen Zeit viel gebetet in meiner Gemeinde. Wir waren eine Pfingstgemeinde, ich kann nur sagen, wie man sie idealer kaum findet. Alles war da. Und ich war ja auch einer von ihnen. Aber dann, ab und zu, da kamen mir Bedenken. Und ich betete darüber. Und dann habe ich einfach gebetet, lieber Herr Jesus, wenn die Gaben von dem oder von der von dir sind, wenn das dein Heiliger Geist ist, bitte bestätige es doch. Wenn es aber nicht dein Heiliger Geist ist, dann zwinge den anderen Geist, sich einmal so kund zu tun, dass er offenbar wird. Gott hat mein Gebet erhört. Mit einmal wurden diese Visionen, Gaben, Botschaften so unsachlich,
so komisch. Und wenn dann andere Geschwister zu mir kamen und sagten, Bruder Helling, war das wohl recht heute von der oder von dem? Dann war meistens meine Zeit gekommen, dass ich mit all den Botschaften, die sie abgegeben hatten, zu dieser betreffenden Person ging. Bei uns wurden alle Botschaft, auf Tonband aufgenommen, abgeschrieben, ich bekam sie alle. Und dann überführte ich sie. Und alle, außer wenigen, haben sich überführen lassen. Nachdem ich ihnen nämlich die letzten Botschaften vorlas, da merkten die mit einmal selber, das war aber komisch. War ich das, fragten die meisten. Dann konnte ich ihnen sagen, wenn also diese Botschaft nicht richtig war, das merken sie doch selber. Dann war die andere Botschaft auch nicht richtig. Denn es ist ja unter den gleichen Begleiterscheinungen zustande gekommen. Und es war dann nicht nur eine, die falsch war, mit der ich dann zu ihnen hinkam. Ein Bruder war aus einer Baptistengemeinde ausgetreten, weil er Pfingstler geworden war. Das war ich. Später, als ich mich von der Pfingstbewegung distanziert hatte, kam ich in dieselbe Baptistengemeinde hinein, zu einem besonderen Ereignis. Und da lernte ich all die Brüder, da traf ich all die Geschwister wieder, von denen ich mich damals getrennt hatte. Viele wohnten nicht mehr an meinem Ort. Und besonders auch den traf ich, der damals mein schärfster Gegner gewesen ist. Und stellte fest, sie reden alle in Zungen und sind alle Charismatiker geworden. Was mich am meisten erschüttert hatte, war, gerade die Frau dieses Mannes war die Tochter des Gemeindeleiters. Als ich damals aus der Gemeinde austrat, hat es den Bruder sehr bewegt. Und er hat einmal zu seiner Tochter gesagt, wenn ich wüsste, dass es die Gaben wirklich noch gibt, von denen Bruder Helling spricht, ich würde mich auch danach ausstrecken. Die Zeit verging, sein Ende kam. Kurz vor seinem Ende sagte er, wenn ich erfahre, dass es die Gabe noch gibt, von denen der Bruder Helling sprach, dann will ich dafür sorgen, dass du sie auch bekommst. Monate vergingen. In der Nacht zu dem nächsten Geburtstag des Vaters, nachts fängt jene liebe Schwester an, in Zungen zu reden. Und ist zutiefst überzeugt, mein Vater hat in der Herrlichkeit nun erfahren, es gibt ein echtes Zungenreden und hat es mir vermittelt. Nach kurzer Zeit kam ihr Geburtstag. An ihrem letzten Geburtstag hatte ihr Vater ihr eine goldene Armbanduhr geschenkt. Die hatte sie verklüngelt, verloren irgendwie. In der Nacht erscheint ihr Vater in einem hellen, lichten Gewand, spricht mit ihr. Unter anderem fragt er, sag mal, wo hast du denn die goldene Armbanduhr? Und sie sagte, Vater, die habe ich verloren. Und er sagt, geh hin in das Bad, dort und dort im Schrank, dort liegt sie und dort lag sie auch. Ihr werdet mit mir übereinstimmen, das war nicht der Vater. Der war beim Herrn, der war in der Herrlichkeit. Mir war es, als konnte ich das nicht mehr ertragen. Diese liebe, treue, intelligente, gläubige Schwester und ist so da hineingerasselt. Ist das nicht unheimlich? Wo liegen da die Anrechte des Feindes, dass er jene Frau so verführen konnte? Viele Stunden könnte ich über Erfahrungen berichten. Ich will damit nur sagen, wir haben es hier nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit verführerischen Geistern. Als ich das alles erkannte und erlebte, fragte ich mich, worin liegt heute noch die zeichenhafte Bedeutung des Zungenredens? Wie in der Prophetie, in aller ihrer Erscheinungsform in der Pfingstbewegung, ist Satan auch hier am Werk, zu täuschen und irre zu führen. Wer kann denn unterscheiden, was echt oder unecht ist? Manche Christen, die im Prinzip Gegner der Pfingstbewegung sind, aber doch überzeugt sind, es gäbe auch ein Zungenreden durch den Heiligen Geist, geben als Kriterium des Prüfens an, echtes Zungenreden ist nur Anbetung. Wenn die Auslegung also eine Anbetung ist, ist die Zunge echt. Ist die Auslegung eine Anrede an Menschen, ist sie falsch. Die Frage bleibt, wer garantiert, dass Auslegung und Zungenrede oder Zungengebet wirklich übereinstimmen. Ich habe Zungenredner mit nachfolgender Auslegung gehört, die einzigartige Anbetung waren, so dass man sich wunderte, dass oft so ganz einfache Menschen solch einen Wortschatz fanden. Dieselben Zungenredner und Ausleger haben aber auch direkte Anreden an Menschen als von Jesus in der ersten Person weitergegeben. Hat das eine Mal der Heilige Geist und das andere Mal ein falscher Geist aus ihnen geredet? Ich habe oben dargelegt, dass urchristliches Zungenreden nicht nur Anbetung war. Entweder gibt es noch echtes Zungenreden, dann gibt es das auch als Anrede an Menschen, auch in der Form einer Predigt, einer Prophetie mit der Auslegung. Wenn es auch nie eine solche Prophetie oder Anrede an Menschen in der ersten Person gegeben hat, wie, ich sage euch, mit dem Schluss, so spricht der Herr. Das hat es in der Urgemeinde nie gegeben. Oder es gibt kein echtes Zungenreden mehr. Entweder alles oder nichts. Wenn Satan auch ein Zungenreden bewirken kann, darüber sind sich alle klar, dass er das kann, und es keine Unterscheidungsmöglichkeit gibt zwischen echtem und unechtem Zungenreden. Ich habe auch Zungenreden gehört, das auch aus Pfingstern, von Pfingstern aus als falsch erkannt wurde. Das war nur ein Gestammel und ein Gelalle. Aber ein richtig klares, artikuliertes Reden, eine Sprache, das kann also der Teufel auch. Wenn es also kein Unterscheidungsmerkmal gibt zwischen der Rede des Teufels und das Wirken des Heiligen Geistes, ob dann der Heilige Geist wirklich noch mitmixt, bitte um Entschuldigung für diesen Ausdruck, wenn doch seine Kundgebungen in nichts zu unterscheiden wären von denen des Satans? Wo sind da noch die zeichenhaften Bedeutungen? Zu diesem Punkt gekommen, habe ich mich still unter Gottes Wort gebeugt und bekannt, es hat recht. Auch das Zungenreden hat aufgehört. Als Konsequenz redete ich nicht mehr in Zungen. Doch hier hatte ich die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Mir war es ja schon längst bekannt, dass in der Pfingstbewegung haben wir es mit Geistern zu tun, nicht nur mit Lehre. Und das bekam ich nun selber zu spüren. Je länger ich nicht mehr in Zungen redete, umso stärker wurde der Drang dazu. Bis dieser dann so stark wurde, dass ich das Gefühl hatte, ich musste mich übergeben, wenn ich nicht aussprach, was ausgesprochen werden wollte. Dann wieder hatte ich das Gefühl, jemand wollte mir den Hals zudrücken. Da wurde es mir bewusst, das kann nicht der Heilige Geist sein. Selbst wenn mein Zungenreden vorher vom Heiligen Geist gewesen wäre, und ich denke, das darf ich sagen, wenn es noch ein echtes Zungenreden gibt, dann war es meins. Wenn es wirklich vom Heiligen Geist gewesen wäre, und ich würde nun sagen, es käme nicht von ihm, vielleicht durch einen falschen Geist, dann würde ich ihn sehr betrüben. Ich würde mich gegen ihn versündigen. Aber mich vergewaltigen, das würde er nie. Dann gab es für mich nur noch eines zu tun. Ich beugte mich tief vor dem Herrn. Und dass ich mich einer falschen Lehre und falschen Geistern hingegeben hatte. Und selbst zu einem falschen Lehrer und falschen Propheten geworden war und andere in den Irrtum geführt hatte. Viele von ihnen sind noch drin. Das tut mir leid. Dann bat ich ihn herzlich, mich zu befreien und sagte mich los im Namen Jesu von allen falschen Geistern, die mir sowohl Prophetie als auch Zunge und Auslegung eingegeben hatten. Und er erhörte mich, er schenkte mir Befreiung. Daraufhin trat ich dann vor die Gemeinde und bekannte auch öffentlich meine Schuld und auch meine Befreiung und bat um Vergebung. Und nun kommt das Wunderbare, die meisten der Gemeinde folgten mir. Auch sie wurden frei. und die anderen blieben und sind noch im Irrtum und zum Teil sehr darin verstrickt. Jetzt können Sie mich abschließen. Es ist bruchstückhaft, was ich gesagt habe. Das war mir klar. 1000 Fragen mögen noch sein. Aber sie alle zu beantworten, das wäre heute Abend zu kurz. Dahin zu kommen, Ihnen das zu erklären, wie ich dazu gekommen bin, ist auch zu kurz. Eines, das möchte ich damit gesagt haben. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu tun. Es sind solche verführerische Geister. Ich habe Menschen überführt ihrer falschen Gaben. Ich habe erlebt, wie sie auf den Knien lagen und geweint haben, als sie erkannt haben, dass falsche Geister sie inspiriert hatten. Und habe erlebt, wie sie kurze Zeit später weiter geweissagt haben. Es ist unheimlich schwer, zuzugeben, ein anderer Geist hat aus mir geredet. Unheimlich schwer. Aber eines, das wage ich zu sagen. Es gibt keinen Gabenträger, der nicht irgend in seinem Gewissen ein Brandmal hat, den nicht der Heilige Geist nicht nur einmal innerlich mindestens hat fragen können.